Ja, morgen zusammen. Ich rutsche mal in die Mitte. Ja, wir haben immer noch das Thema einander lieben. Und der Frank hat letztes Mal eine ganz tolle Predigt gehalten, was für praktische Elemente das alles beinhaltet. Und ich möchte anschließen an das ganze Thema, beziehungsweise einfach fortführen. Die Bibel spricht sehr, sehr viel von Liebe, aber sie spricht auch von Freundschaft. Und wenn auch viel weniger. Ne? Man muss schon fast nachsuchen, aber es gibt es. Beispielsweise auch zwischen Gott und den Menschen. Zum Beispiel Abraham, er wurde ein Freund Gottes genannt. Oder ganz bekannt, denke ich, David und Jonathan. Also wenn du da mal nachliest, was die beiden, wie die beiden durch dick und dünn gegangen sind, wie sie einen Bund geschlossen haben, wie sie füreinander da waren. Ganz, ganz tolles Beispiel für Freundschaften. Aber auch Jesus sagt zu seinen Jüngern irgendwann, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Also es hat sich etwas geändert. Und ja, klar, man kann natürlich jetzt überlegen, wo ist die Schnittmenge zwischen Freundschaft und Liebe? Oder was sind denn die Merkmale von Freundschaft, was vielleicht jetzt so in der Liebe nicht unbedingt enthalten ist? Also ich denke zum Beispiel an Bibelstellen, wenn es heißt, liebet eure Feinde. Ja, das geht irgendwie, aber das ist noch keine Freundschaft. Was würdet ihr sagen? Was sind denn so Merkmale einer Freundschaft? Vertrauen?
Beständigkeit?
Ja.
Einander annehmen.
Mhm.
Spaß haben an zusammen annehmen.
Ja.
Treue.
Verbundenheit. Ja. Verbundenheit.
Vergeben. Also einander vergeben.
Mhm.
Freude.
Freude, ja.
Auch Liebe.
Liebe? Sehr gut, ja. Also Freundschaft ohne Liebe ist... Darf etwas fehlen?
Raum, wo man so sein kann, wie man ist.
Mhm.
Also gemeinsam Zeit also verbringen.
Mhm. Ja.
Gleiche Werte teilen.
Wie bitte?
Gleiche Werte, Interessen.
Ja.
Sich ja auswendig kennen.
Ja.
Gegenseitige Lächerlichkeit erkennen. Also ich kann meinem guten Freund etwas sagen, was ich einfach blöd fand oder einfach nur peinlich. Das werde ich wissen, weil ich weiß, wie er tickt.
Okay.
Und weil wir Freunde sind, kann ich mir das auch sagen und wir können gemeinsam darüber lachen.
Ja, man kann echt sein. Also, ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich könnte man die Liste jetzt noch sehr viel weiterführen. Ich wollte am Anfang ganz kurz erinnern, in was für einer Kultur oder Gesellschaft wir leben. Also insbesondere die westliche Kultur, die ist geprägt von einem gewissen Individualismus. Es gibt andere, ich sag mal, geografische Regionen in der Welt, wo das anders ist. Da ist eher so ein kollektivistisches Denken. Da geht es sehr viel darum, dass man Teil eines oder mehrerer Kollektive ist, ein Zusammenhalt. Und die Menschen dort sind oft auch gewillt, ihre Ziele der Priorität des Kollektivs unterzuordnen, also vor ihren eigenen persönlichen Zielen. Es gibt eine Betonung von Verbundenheit. Es gibt Gemeinschaftsarbeit, bevor Entscheidungen getroffen wird erstmal beraten. Und ein Motto kann zum Beispiel sein, um zu verstehen, wer ich bin, musst du mich in der Gemeinschaft sehen. Im Westen gibt es eine etwas andere Ausprägung. Da ist es eher eine lose Verbundenheit von Individuen, die sich eher unabhängig sehen von der Gemeinschaft. Persönliche Freiheit wird betont, eigenständige Entscheidungen. Es geht oft ums Gewinnen. Eigene Bedürfnisse, eigene Rechte stehen im Vordergrund. Und Mottos können zum Beispiel sein, I did it my way, du musst dich selbst verwirklichen, follow your dream. Und wenn man in so einer Gesellschaft lebt, merkt man das gar nicht unbedingt, dass so eine Denkweise da ist. Oder ist vielleicht auch überrascht, wenn man konfrontiert wird mit anderen Gesellschaften. Und die Gefahr ist immer, dass man diese Denkweise auch irgendwo in sich trägt und auch mit in das christliche Leben hineinbringt. Und mein Eindruck ist schon sehr stark, dass eins der höchsten Güter, die wir so haben, ist die Entscheidung darüber, was ich mit meiner Zeit anstelle. Das ist wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges. Und wie meine Prioritätenliste des Lebens und des alltäglichen Lebens auch aussieht. Ja, das, was wichtig ist, das entscheide ich. Und das wollte ich einfach so einleiten. Das ist so, ich sage nicht, dass das bei jedem so ist, aber das ist so, kann unsere Tendenz sein und es ist immer wieder gut, mal darüber zu reflektieren, wo stehe ich denn da? Weil dieses Individuelle, das hat natürlich auch Gefahren, insbesondere wenn es auch um Freundschaften geht. Und in Bezug auf Freundschaften, da gibt es verschiedene Situationen, die vorkommen können. Es kann zum Beispiel sein, dass der andere deine Zeit in Anspruch nehmen möchte. Er ruft an, fragt, hey, kannst du mir nicht mal helfen? Oder einfach nur, Mensch, können wir nicht mal Zeit verbringen? Oder Probleme besprechen? Oder auf Kinder aufpassen? Ich muss weg. Beim Umzug helfen. So lauter solche Dinge können auftauchen. Und eine Bibelstelle, die vielleicht dazu sehr gut passt, ist in Lukas 11, Vers 5. Lukas 11, Vers 5. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: Bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen: Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Ich kann mich sehr, sehr gut in so eine Situation reinversetzen. Also ich wüsste da wirklich viele Beispiele, wo dann meine Reaktion ist, boah, wie komme ich jetzt raus aus der Nummer? Wie kann ich meine eigene Prioritätenliste weiterverfolgen? Und ja, im Prinzip so ähnlich wie er. Nee, das geht nicht aus den und den Gründen. Es passt mir gerade gar nicht, ne, und ja, morgen auch nicht. Also das Beispiel ist mir eingefallen, als der Vlad angerufen hat. Wir wussten alle, okay, der Umzug steht an und dann hat er irgendwann gesagt, und ich habe schon gedacht, der Umzug, okay, da kommt wahrscheinlich was. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, wir haben ein Umzugsunternehmen organisiert. Und ich so, wow, schön. Gut, diesmal. Oder dann war noch irgendwas mit deiner Arbeitsplatte, ne, und dann diesen Anhänger abholen. Ne, und ich habe gemerkt, wie ich mich gewunden habe. Also ich weiß, ich hätte es am Schluss gemacht, so wie es hier auch steht. Ich hätte es gemacht. Aber es war eigentlich etwas, ich will mich daraus winden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr solche Situationen kennt. Da kommt jemand auf dich zu und er möchte was und er hat ein Anliegen und du merkst, boah, ich weiß, es ist richtig, jetzt zu handeln und ich winde mich. Denk mal darüber nach, inwieweit ich wirklich bereit bin, meine Pläne spontan zu ändern, meine Prioritätenliste einfach für andere auch spontan umzuändern. Also als Beispiel ist mir da Jesus eingefallen, wie er das gemacht hat. Das steht in Matthäus 14, Vers 13. Die Situation war, Johannes, der wurde enthauptet, also war letztendlich tot. Und da heißt es dann ab Vers 13, als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Und ich glaube, das ist absolut nachvollziehbar, wenn jemand aus der Familie stirbt und man trauern möchte und nachdenken möchte, sich einfach mal zurückzuziehen. Doch er sprach sich herum, dass er wegfuhr, und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Ich finde das so ein wirklich extremes Beispiel, wo Jesus sagt, okay, ich ziehe mich jetzt zurück, ich möchte Zeit allein haben, ich weiß nicht, was er wollte, vielleicht beten. Und dann kommen die Menschen mit ihren Gebrechen und er sagt, okay, ich stelle das jetzt zurück und ich kümmere mich um euch. Gesagt, okay, das ist jetzt wichtig, das, was ich jetzt möchte, stelle ich zurück. Und ganz tolles Vorbild. In einer Freundschaft braucht es aber auch noch etwas anderes als nur, okay, da ist jemand, der braucht Hilfe. In einer Freundschaft braucht es auch Initiative. Wenn man sich Jesus und seine Jünger anguckt, ich glaube, das Ganze wäre nicht zustande gekommen, wenn Jesus nicht Initiative ergriffen hätte. Jesus ist hingegangen, hat sich seine Jünger ausgesucht, er hat sie angesprochen, er hat gesagt, hier, da kommt was Großes, seid mit dabei. Er hat sich 3 Jahre um sie gekümmert, er hat sie ertragen, er hat sie ausgebildet, er war für sie da. Und bei Jesus hat sich irgendwie das ganze Leben darum gekümmert, darum gedreht, für andere Menschen da zu sein. Und er hat nicht überlegt, so wie passt das Ganze in, oder wo habe ich in meiner Lebensplanung vielleicht noch eine Lücke, wo ich die Jünger noch irgendwie reinquetschen kann. Irgendwo noch dazwischen schieben. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Also, wie initiativ bin ich denn in dem Ganzen, in Freundschaften? Mir ist das Beispiel eingefallen, das, was Stefan diese Woche gesagt hat. Er hat gesagt, okay, ich möchte mir jetzt, ich weiß gar nicht, ob es täglich oder jede Woche, ich möchte mir Zeit nehmen und einfach die Leute anrufen und einfach mit ihnen telefonieren. Es ist initiativ, es ist etwas, was einfach nur von ihm ausgeht, etwas für die Freundschaft zu tun und sozusagen meine Prioritätenliste von dem, was alles, und wir haben alle so viel zu tun und alle sind irgendwie in vollem Leben. Und wenn du nicht dafür sorgst, dass du dir deine Slots auch mit Freundschaftszeiten füllst, dann ist es schwierig. Und ich merke das bei mir auch. Also ich war früher anders und ich merke, wie alles Mögliche an mir rumzerrt. Und dann ist die Renovierung und dann ist dies und das und ich muss mich ausruhen und dann ist noch die Arbeit. Und wenn ich das nicht einplane, dann findet es einfach nicht statt. Oder ich bin natürlich darauf angewiesen, dass andere Initiative ergreifen. Und dann bin ich wieder in diesem Dilemma, oh, was mache ich denn jetzt? Genau, denk mal darüber nach, inwieweit du bereit bist, deine Prioritätenliste, deine Lebensplanung auch wirklich unter dem Aspekt der Freundschaften zu gestalten. Und eine Bibelstelle, die dabei helfen kann, die du zur Rate ziehen kannst, die ist ganz kurz, aber da steckt so viel drin. In Matthäus 7, Vers 12. Matthäus 7, Vers 12. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Also wenn man diesen Satz ernst nimmt, dann, dann glaube ich, dass sich das Leben ändert. Es gibt noch einen Satz, den Jesus gesagt hat. Und der ist auch ganz, ganz zentral in Freundschaften. Der steht in Johannes 15, Vers 13. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde gibt. Und da ist so diese Verbindung auch zwischen Liebe und Freundschaften. Aber es bedeutet, sein Leben hinzugeben. Und da ist Jesus uns ein absolutes Vorbild. Er hat sein komplettes Leben hingegeben. Nicht nur dadurch, dass er gestorben ist, sondern im Prinzip sein ganzes Leben lang hat er sein Leben hingegeben. Und das ist auch seine Erwartung an uns, dass wir ja nicht nur irgendwo mal so eine fiktive Situation, wo ich vielleicht wirklich physisch sterbe für jemanden und nicht, dass das ausgeschlossen ist, aber ich glaube, es geht bei uns hier viel darum, einmal unser tagtägliches Leben auch zu sterben und Dinge zu tun für Freunde, die ich sonst eigentlich nicht gemacht hätte oder die mir vielleicht schwerfallen. Ich möchte eine Geschichte vorlesen, die so ein Beispiel auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise darstellt. Die ist etwas länger, die Geschichte. Und ich muss jetzt so ein bisschen auf das Tempo achten wegen der russischen Übersetzung. Also lehnt euch zurück, hört der Geschichte zu. Die ist aus dem Buch Love Does. Also Lieb, Love Does. DOES. Also Liebe tut, also Liebe handelt. Das. Als ich in der Highschool war, traf ich einen Mann namens Randy. Randy hatte alle drei Dinge, die ich nicht hatte. Ein Triumph-Motorrad, einen Bart und eine Freundin. Es schien einfach nicht fair zu sein. Ich wollte alle diese drei Dinge in aufsteigender Reihenfolge. Ich fragte herum und fand heraus, dass Randy nicht auf die Highschool ging. Er hat dort nur herumgehangen. Ich hatte über Leute wie ihn gehört und dachte, ich sollte meine Distanz halten. Also tat ich das auch. Später hörte ich, dass Randy ein Christ war und im Missionszentrum Young Life arbeitete. Ich wusste nicht viel über dieses Zeugs, aber es half mir, den Bart zu erklären und dass es okay war, dass er an der Highschool rumhing, schätze ich. Randy bot mir nie eine Fahrt auf dem Motorrad an, aber er versuchte mich in Diskussionen über Jesus zu involvieren. Ich hielt ihn auf Distanz, aber das schien ihn nicht davon abzuhalten, herauszufinden, wer ich war und worum es mir ging. Ich dachte, vielleicht kennt ihn niemand, vielleicht kennt er niemanden in seinem Alter und so wurden wir schließlich Freunde. Ich war ein schlechter Schüler und fand heraus, dass ich einen Test machen konnte, um ein Zeugnis zu erhalten, das dem Abitur gleichwertig war. Ich konnte allerdings nicht herausfinden, wie ich mich für den Test anmelden musste. Das war ein guter Indikator dafür, dass ich besser in der Highschool bleiben sollte. Mein Plan war, in den Yosemite Nationalpark zu gehen, um meine Tage, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Yosemite Nationalpark zu gehen, um meine Tage mit Klettern zu verbringen. Bei 1,92 Meter und 109 Kilo war ich aber nicht wirklich wie ein Felsenkletterer gebaut. Ich frage mich, warum ich dachte, dass in mir ein Kletterer steckte. Wenn man in der Highschool ist, denkt man nicht viel darüber nach, was man nicht tun kann. Die meisten Menschen lernen das erst später im Leben und manche lernen es nie. Während des Abiturs entschied ich, dass es Zeit war, die Highschool zu verlassen und machte mich auf in den Yosemite Nationalpark. Ich hatte eine Daunenweste, zwei rote Kopftücher, ein paar Kletterschuhe, $75 und einen VW-Käfer. Was brauchte ich mehr? Ich würde Arbeit in dem Tal finden und meine Freizeit in den Bergen verbringen. Es war mehr aus Höflichkeit als alles andere, als ich an einem Sonntagmorgen als erstes an Randys Haus vorbeiging, um mich zu verabschieden und ihn wissen zu lassen, dass ich gehe. Ich klopfte an die Tür und nach einigen Minuten antwortete Randy. Er war benommen und kam gerade aus dem Bett. Ich hatte ihn offensichtlich geweckt. Ich gab ihm einen Überblick über das, was ich vorhatte. Randy stand die ganze Zeit geduldig in der Tür und versuchte, einen verwirrten Ausdruck zu unterdrücken. »Du gehst in Kürze?«, fragte er, als ich fertig war. »Ja, genau. Jetzt«, sagte ich, als ich meinen Rücken gerade machte und meine Brust hochriss, um zu zeigen, dass ich es ernst meinte. »Schau mal, Randy, es ist Zeit für mich, hier rauszukommen. Ich bin gekommen, um dir zu danken, dass du mit mir abgehangen hast und ein guter Freund bist.« Randy behielt sein ernstes und besorgtes Gesicht bei, aber er sagte kein Wort. »Oh, hey«, fügte ich ein, »kannst du deiner Freundin auch Tschüss sagen, wenn du sie das nächste Mal siehst?« Wieder keine Worte von Randy. Er hatte diesen komischen, weit entfernten Gesichtsausdruck, als würde er direkt durch mich durchschauen. Doch dann war er wieder da im Gespräch. »Hey Bob, würdest du hier eine Sekunde warten, während ich etwas nachsehe?« »Kein Stress, Randy. Ich hatte ja alle Zeit der Welt. Also, was soll's?« Er verschwand für ein paar Minuten im Haus, während ich mit meinen Händen in den Taschen unbeholfen auf seiner Veranda stand. Als er zur Tür zurückkam, hatte er einen zerlumpten Rucksack an einem ausgefransten Riemen über der Schulter und einen Schlafsack unter dem anderen Arm. Er war konzentriert und direkt. Alles, was er sagte, war Folgendes: »Bob, ich bin bei dir.« Etwas in seinen Worten drang durch mich hindurch. Er hat mir keine Moralpredigt gehalten, dass ich meine Möglichkeiten wegwerfe, wenn ich die Highschool verlasse. Er hat mir nicht gesagt, dass ich ein Idiot bin und dass meine Idee schon vor dem Start zum Scheitern verurteilt war. Er hat mir nicht gesagt, dass ich abstürzen würde, auch wenn ich kurz abhob. Er war entschlossen, unmissverständlich und hatte keinen Plan. Er war bei mir. Trotz der freundlichen Geste war es ziemlich seltsam zu glauben, dass er mitkommen wollte. »Alles klar«, sagte ich halbherzig. »Bist du sicher?« »Ja, Bob, ich bin dabei.« »Wenn es dir nichts ausmachen würde, wie wäre es, wenn ich mit dir mitfahren würde?« Randy stand entschlossen da. »Lass mich das klarstellen. Du willst mit mir in den Yosemite-Nationalpark fahren? Jetzt?« »Ja, das ist richtig. Ich werde den Weg schon zurückfinden, nachdem wir dort angekommen sind und du dich eingelebt hast.« Ich bin nicht sicher, warum ich Randys großzügige Selbsteinladung angenommen habe. Ich vermute, es lag daran, dass er mich völlig überrumpelt hat. Noch nie hat sich je jemand für mich interessiert. »Sicher«, stammelte ich, als wir beide unbeholfen auf seiner Treppe standen. »Ich denke, wir sollten dann losgehen.« Und damit schloss Randy die Tür zu seinem kleinen Haus und wir gingen nebeneinander zu meinem VW-Käfer. Er ließ sich auf den Beifahrersitz fallen und warf seine Sachen auf den Rücksitz. Wir waren vor Einbruch der Dunkelheit in Yosemite und es fiel mir zum ersten Mal ein, dass wir keine Unterkunft hatten. Wir hatten ein paar Schlafsäcke, kein Zelt und sehr wenig Geld. Also schlichen wir uns durch die Rückseite des Gemeinschaftszeltes, das auf einem der Campingplätze aufgestellt war. Wir schliefen im hinteren Teil des Zelts, sodass wir flüchten konnten, wenn ein ehrlicher Zeltmieter in der Nacht auftauchte. Zum Glück kam niemand und am nächsten Morgen wachten wir im Yosemite Valley an einem kühlen, aber herrlichen Morgen auf. Im Norden von uns ragte der El Capitan wie ein gewaltiger Granitsoldat 3000 Fuß auf. Half Dome beherrschte die Landschaft im Osten. Das waren meine Gefährten. Das war meine Kathedrale. Ich war inmitten des Wohnzimmers meines neuen Hauses. Jetzt war es an der Zeit, einen neuen Job zu bekommen und mich einzurichten. Ich rollte mich in meinem Schlafsack um und dachte darüber nach, wie toll es war, Randy bei mir zu haben. Ich war etwas nervös, aber auch aufgeregt über meine neu gewonnene Freiheit. Ich war jetzt ein Mann. Ich betastete mein Kinn nach Anzeichen von Barthärchen. Noch nichts, aber ich habe mich trotzdem rasiert, nur für den Fall. Randy und ich wischten die Morgensteifigkeit ab, die beim Zelten auftritt, und gingen in die Cafeteria der Camp Curry Company. Ich dachte, ich könnte einen Job bekommen, am Morgen Pfannkuchen mitzumachen, sodass ich den Rest des Tages zum Klettern hätte. Ich füllte meine Bewerbung vor dem Manager aus, reichte sie ihm und er gab sie zurück und schüttelte streng den Kopf. Er gab nicht einmal vor, interessiert zu sein. Aber ich war insgeheim dankbar dafür, dass er wenigstens nachgegeben hatte, mich überhaupt bewerben zu lassen. Egal. Ungestört ging ich zu einem der Kletterausstatter in dem Tal. Ich sagte ihnen, ich würde alles tun, was sie brauchen. Ich war mir sicher, dass das, was mir an Erfahrung fehlte, wettgemacht werden konnte. Sie sagten, dass sie auch keine Arbeit für mich hätten und dass die Jobs knapp waren und es fast unmöglich war, ins Tal zu kommen. Ich ging entmutigt aus dem Laden und sah Randy an, der sich an den VW lehnte. Anstatt mich zu entmutigen oder zu sagen, ich hab's dir gesagt, fütterte Randy meine Seele mit Worten der Wahrheit und Perspektive. Bob, du kannst das Ding machen, wenn du willst. Du hast das Zeug dazu. Diese Leute wissen nicht, was sie brauchen. Versuchen wir noch ein paar weitere Läden. Und dann, wie er es am Vortag auf seiner Veranda gesagt hatte, wiederholte Randy seine Aussage, so oder so, Bob, ich bin bei dir. Seine Worte trösteten mich sehr. Ich habe mich bei fast allen Geschäften im Tal beworben und bin jedes Mal abgelehnt worden. Es standen einfach keine Jobs zur Verfügung und es bestand keine Hoffnung auf eine baldige Neueröffnung. Der Abend rückte näher, als die Sonne tief in den Hügeln versank. Es war einer dieser Sonnenuntergänge mit den Farben, die die Leinwand eines Malers übermäßig wirken ließen. Aber ich war immer noch glücklich. Dieser Sonnenuntergang war echt. Ich war in Yosemite, mein Freund war bei mir und war immer noch dabei, meinen Traum zu versuchen. Randy und ich gingen zurück zum Campingplatz und schlichen uns in dasselbe Zelt wie beim ersten Mal. Ich hatte nicht gut geschlafen oder auch lange, als ich durch meine sehr kurze Liste an Optionen ging. Es gab keine Arbeit, ich hatte kein Geld, ich war Schulabbrecher, Randy schnarchte und ich musste aufs Klo. Das ungefähr deckte meine Liste der Probleme vom kleinsten zum größten ab. Der Morgen kam mit einer Klarheit, die meine Angst noch weiter befeuerte. Randy bewegte sich neben mir in seinem Schlafsack, hustete und sagte mit viel zu heiterer Stimme, »Lass uns ein paar Felsen erklimmen!« Wir gingen einige Stunden zu Fuß zu einem der Klippen und witzelten darüber, wer der bessere Kletterer sei. Gegen Mittag machten wir uns auf den Weg zurück ins Tal, um zu sehen, ob irgendein Unternehmen sich auf wundersame Weise dazu entschlossen hatte, seinen Betrieb über Nacht zu erweitern. Es fühlte sich an, als hätten sich die Ladenbesitzer schnell irgendwo getroffen, als sie erfuhren, dass ich im Tal ankam, um sich gegen mich zu verschwören, meine Träume zu zerstören. Die gleichen Felsen, die ich erklimmen wollte, sahen jetzt aus wie Barrikaden. Ich habe mich in den verbliebenen kleinen Läden beworben, die ich am Vortag nicht versucht hatte. Muss ich überhaupt meinen Atem verschwenden, um zu sagen, was passiert ist? Randy und ich setzten uns auf die vordere Stoßstange meines VW-Käfers und lehnten uns gegen die leicht verrostete Haube, die unter unserem Gewicht etwas nachgab. Im Tal stand die Sonne wieder tief und die Felsen, die ich zu meinen Nachbarn zählen wollte, warfen nun lange dunkle Schatten auf den Boden, wobei jeder der Schatten auf die Straße zeigte, die das Tal verlässt. Ich hatte nur noch ein paar Dollar übrig, nachdem ich Benzin gekauft hatte, und Randy bot an, für das Abendessen einzuspringen. Als wir nach dem Essen wieder zum Auto gingen, drehte ich mich zu Randy um und sagte, Weißt du, Randy, es war großartig von dir, mit mir mitzukommen. Aber es sieht so aus, als ob ich auf die Nase gefallen bin. Ich glaube, ich gehe zurück und beende die Highschool. Nach einer kurzen Pause sagte Randy noch einmal, was mir während der gesamten Reise ein Trost geworden war. Mann, wie immer du dich auch entscheidest, sei dir gewiss, ich bin bei dir. Randy war bei mir gewesen und ich konnte sagen, dass er sowohl im Geiste als auch mit seiner Anwesenheit bei mir war. Er war hingegeben und glaubte an mich. Ich war kein Projekt. Ich war sein Freund. Ich fragte mich, ob vielleicht alle Christen auf diese Weise operierten. Das glaube ich jedoch nicht, denn die meisten von denen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt getroffen hatte, waren erbärmlich und schienen mehr Meinung darüber zu haben, gegen was oder gegen wen sie waren, als für wen sie waren. Ohne viel mehr Diskussion tauschten Randy und ich einen stummen Blick und ein Nicken aus, was bedeutete, dass wir fertig waren. Ohne ein Wort zu sagen, hüpfte ich auf den Beifahrersitz und wir folgten dem Weg, den am Vortag die langen Schatten geworfen hatten. Ich ging zurück. Wir haben nicht viel geredet, als wir das Yosemite-Tal nach Hause verließen. Ein Traum von mir war gerade begraben worden und Randy war so sensibel zu wissen, dass ich etwas Zeit zum Nachdenken brauchte. Wir fuhren 5 oder 6 ruhige Stunden. Ab und zu vergewisserte sich Randy mit seiner selbstbewussten und optimistischen Stimme, ob bei mir alles in Ordnung sei. Hey, wie geht's dir, Bob? Wir bogen einige bekannte Straßen ab und fuhren in die Auffahrt von Randy. Neben Randy stand ein weiteres Auto in der Einfahrt, das aussah wie das seiner Freundin. Sie besuchte ihn oft. Wir gingen zur Haustür und er öffnete sie. Ich ging uneingeladen mit Randy hinein, aber irgendwie fühlte ich mich trotzdem willkommen. Auf dem Boden bemerkte ich einen Stapel Teller und etwas Geschenkpapier, eine Kaffeemaschine und Gläser. Auf der Couch stand eine Mikrowelle in einer Box. Ich habe es zuerst nicht verstanden. Hatte Randy gerade Geburtstag gehabt? War es seine Freundin? Eine Mikrowelle schien ein seltsamer Weg zu sein, um die Ankunft eines Menschen in der Welt zu feiern. Ich wusste, dass Randy nicht umzog, sondern sonst würde hier kein Geschenkpapier rumliegen. Dann sprang die andere Hälfte des Paares um die Ecke und warf ihre Arme um Randy. Willkommen zu Hause, Liebling. Dann fiel der Groschen. Ich fühlte mich elend und zur gleichen Zeit zu Tränen gerührt. Mir wurde klar, dass dies Hochzeitsgeschenke auf dem Boden waren. Randy und seine Freundin hatten gerade geheiratet, als ich an jedem Sonntagmorgen an Randys Tür geklopft hatte. Er sah nicht nur einen Highschool-Jungen, der den Beginn seiner Ehe unterbrochen hatte. Er sah ein Kind, das gerade am Entgleisen war. Anstatt die ersten Tage seiner Ehe mit seiner Braut zu verbringen, verbrachte er sie mit mir, um auf einem Zeltplatz durch die Hintertür in fremde Zelte einzusteigen. Warum? Es war, weil Randy mich liebte. Er sah die Not und tat etwas dagegen. Er sagte nicht nur einfach, dass er für mich da war oder bei mir war. Er war wirklich mit mir. Eine abschließende Bibelstelle, 1. Johannes 3, Vers 18. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Dann singen wir jetzt noch ein Lied vor dem Abendmahl.